Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Wir melden uns heute aus unserem Weltuntergangsbunker und sind, glaube ich, die schlechtesten Prepper, die es gibt. Weil wir haben nichts, was auf der offiziellen Liste vom Bundesamt für
Katastrophenschutz
irgendwie so steht, was man zu Hause da haben soll für einfach mal so einen Stromausfall oder was auch immer. Wir haben, glaube ich, ich würde mal schätzen, so...
Wir haben genug Dosenessen.
2 Liter Wasser haben wir in Flaschen.
Ganz wie Wein und Bier. Meinst du, das zählt auch?
Ja. In der Notzeit. Aber wir haben keinen Gaskocher. Also müssten...
Doch, wir haben den Grill. Wir haben Gas.
Stimmt, wir haben einen Grill. Ja.
Also, weil das ist tatsächlich so. Es gibt eine Liste, die eigentlich jeder Deutsche befolgen sollte. Die auch gar nicht, das hat nichts mit so weird, zu doll vorbereitet zu tun oder so, sondern das ist eine ganz offiziell empfohlene Liste mit Sachen, die man da haben sollte, um eben vorbereitet zu sein. Es geht schneller, als man denkt, sowas. Ich war ja neulich bei der Bundeswehr für so einen Kurs, Wargaming hieß das. Und da hat man so Brettspiele gemacht, mit denen so Katastrophenfelder nachgestellt werden, um besser vorbereitet zu sein. Und das ist eine total verbreitete Technik sozusagen in Militärkreisen.
Ja, nicht nur Militär, oder? Hast du doch erzählt, auch so Krisenstäbe von wenn es, weiß ich nicht, im Ahrtal, die Situation damals oder...
Und in den USA zum Beispiel ist das total verbreitet. Die machen das extrem viel, halt auch unter Hochrisiko. Also die planen ihre konkreten Konflikte genau damit, so wie man das früher so von Game of Thrones oder so vielleicht aus Serien kennt, wenn die da so diese großen Platten haben, auf denen die dann so ihre kleinen Figuren hin und her schieben. Im Grunde ist es genau das. Und wir haben zum Beispiel ein Spiel gespielt, in dem ist, ich glaube, auch der Strom ausgefallen in so einem Dorf. Und das war so ein bisschen Carcassonne-mäßig aufgebaut, also das Brett. Und dann
ging's, also wie das Brettspiel.
Ja, genau.
Weil Carcassonne ist eine Stadt in Südfrankreich.
Ach so, ja, genau, wie das Brettspiel. Und dann ging es halt darum, dass wenn halt der, also man hatte dann so Teams und das eine Team war zum Beispiel die Feuerwehr, das andere Team war die Polizei und so weiter. Und dann ging es halt darum, jedes Team hatte unterschiedliche Ressourcen und Möglichkeiten, also was kann man leisten zum Beispiel, und unterschiedliche Einsatzgebiete. Und dann ging es halt ganz schnell, dass zum Beispiel, wenn halt in einem Teilbereich dieser Kleinstadt zum Beispiel Wasser knapp wurde, dann sind die Leute sauer geworden und dann ist es zu so Aufständen gekommen. Und man hat quasi verloren, wenn man diese Aufstände nicht befriedigen konnte. Und das ging so schnell, also das war in so quasi Echtzeit, das Spiel. Also es ging so Freitagmorgen los sozusagen, hat man so die ganze Woche durchgespielt. Und an Tag 4 oder so haben wir verloren, weil wir halt nicht vorbereitet waren. Wir wussten nicht, wie wir untereinander kommunizieren. Wir wussten nicht, was sinnvoll ist. Wo schicken wir zuerst die Feuerwehr hin? Wo schicken wir zuerst die Polizei hin? Und wenn du einmal eine falsche Entscheidung getroffen hast, könntest du es ja nicht mehr rückgängig machen.
Die Ressourcen sind ja auch begrenzt, also auch draußen.
Genau.
Ja, ne? Es geht ganz schnell. Das ist auch im Rettungsdienst so. Also wenn zum Beispiel mal eine Klinik evakuiert werden muss, dann brennt es ganz schnell lichterloh, weil da so viele Einheiten gebunden werden, also auch aus dem Krankentransport, die dann die Leute da evakuieren müssen. Jetzt, weil in Hamburg hat ja gerade das Marienkrankenhaus gebrannt. Sind so viele Mittel gebunden dann, dass da natürlich dann an anderen Stellen die einfach fehlen.
Genau, ja. Und deswegen wird es halt total empfohlen, insbesondere für so Stadträte und so, dass sie halt regelmäßig solche Wargames durchführen oder so Katastrophenspiele, um halt vorbereitet zu sein, wenn es dann soweit ist.
Ja.
Weil das ja wie immer so die halbe Miete ist, wenn man, dass man dann ruhig bleibt und sinnvolle Schritte unternimmt.
Scheinbar haben die das in der Schweiz ganz gut hinbekommen, da in Blatten an diesem Dorf, was jetzt verschüttet ist. Da haben die rechtzeitig, wussten die Bescheid, was wohl passieren wird, die haben rechtzeitig evakuiert und dann die entsprechende Hilfe zukommen lassen und die Hilfe auch dann da eingesetzt, wo sie halt gebraucht wurde. War jetzt auch, sag ich mal, ein bisschen einfacher als jetzt im Vergleich zum Ahrtal. Da war es jetzt in Blatten, das war halt ein kleines Tal. Das war klar ein bisschen schwerer zu erreichen vielleicht als das Ahrtal, aber im Ahrtal war das ja das Ausmaß viel, viel größer. Aber da war man eben auch nicht so gut vorbereitet, obwohl man es hätte auch da kommen sehen.
Und da meinte zum Beispiel der Mann von der Bundeswehr, bei dem wir waren auch, dass ganz, ganz viele Stadträte, also die Bundeswehr kann ja auch innerhalb Deutschlands unterstützen in Katastrophenfällen.
Ja.
Und ich habe mich ganz oft schon gefragt, warum die immer erst so spät kommen. Also wieso das immer so, wieso kommen die dann so nach 3 Tagen oder so? So, ja, die Bundeswehr ist auch vor Ort, wo ich mir immer so denke, so, hä, die sitzen doch eh in ihren Kasernen, können die nicht einfach schon so direkt vom Anfang an helfen kommen? Und das liegt nicht an der Bundeswehr, sondern an den Stadträten, weil es ist die Aufgabe der Stadträte oder der in dem Bezirk zuständigen Menschen, das Telefon in die Hand zu nehmen und zu sagen, hallo, wir brauchen Hilfe, quite literally, das ist quasi das, wieso funktioniert das? Aber wenn man zu stolz ist oder keine Ahnung hat, dass das die eigene Aufgabe ist, dann kommt halt auch niemand.
Ja, das
dann ganz oft die Bundeswehr sich dann schon irgendwo bei denen halt meldet und sagt, wir haben gesehen, ihr habt gerade ein bisschen Probleme, sollen wir vielleicht mal vorbeikommen?
Das ist ja so, als würde der Klempner einen anrufen und sagen, bei ihnen ist das Klo verstopft.
Richtig, aber wenn du halt selber Angst um deine politische Position hast, weil du dann vielleicht zugeben müsstest, dass du der Situation nicht gewachsen bist oder so, holst du halt die Hilfe manchmal erst zu spät.
Ja, da ist irgendwie zu viel Stolz.
Ich würde gerne mal eine Untersuchung machen, wie oft das die Männer oder die Frauen sind, die dann nicht anrufen. Naja, auf jeden Fall, wie war deine Woche?
Meine Woche, ich muss kurz überlegen. Es war eine kurze Woche, wir hatten wieder einen Feiertag. Es war Vatertag. Toll. diesmal war ich nicht unterwegs, aber das letzte Mal ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich unterwegs war mit den Jungs. Da waren wir 18 oder 19, also fast 10 Jahre her, dass das letzte Mal da irgendwie was gemacht haben. Dadurch, dass es eine kurze Woche war, war es angenehm, musste man wenig arbeiten. Du warst krank, das war ein bisschen blöd für mich, weil da musste ich mich um unseren Hund kümmern. Ja, das ist eine absolute Frechheit, dass ich mich um unseren Hund kümmern muss. Ich hoffe, ihr versteht die Ironie. Aber dadurch bin ich immer recht früh aufgestanden und dann waren die Tage recht lang. Das war eigentlich auch ganz angenehm, weil es im Sommer ja einfach schon wahnsinnig früh hell ist und dann ist es einfach ein langer Tag, den man hat. Und im Winter ist er ja besonders kurz. Ganz angenehm eigentlich.
Hast du gerade Leuten so Winter und Sommer erklärt?
Ja, habe ich. Das ist auch, wenn die Leute aus Südeuropa uns zuhören, die haben das nicht so doll.
Ach so, man will es denen einfach so einen Glimpse in the life of a Northern European geben.
Ja.
Okay, hast du schön gemacht.
Danke.
Ja, meine Woche war dementsprechend auch nicht so aufregend, weil ich war ja immer noch krank. Ich fühle mich langsam besser.
Mhm. Schön.
So viel dazu.
Na, aber bei der letzten Folge mussten wir ganz schön viel rausschneiden.
Das war nervig, ne? Das ganze Husten da raus.
Da hast du live gehustet und im Podcast gehustet, während ich den geschnitten habe. Das war
wild. Du es nicht auseinanderhalten. genau, und ansonsten haben wir uns viel mit Freunden getroffen die letzten Tage.
Montag waren wir Keramik malen.
Das war schön.
Mhm.
Das wollen wir gleich abholen. Ich hoffe, es ist gut geworden.
Ich hoffe auch. Letztes Mal haben die Klarlack bei mir versaut. Die haben zu viel draufgehauen.
Nicht Klarlack, sondern diese Lasur heißt das.
Ja.
Ja. Aber nee, das ist bestimmt ganz süß geworden.
Mhm.
Wir hatten nicht so viel Zeit, deswegen mussten wir ganz schnell was malen. Aber wir wollten auch eigentlich gar nicht so sehr... Wir waren tatsächlich mit einem konkreten Ziel da. Ne?
Ja.
Wir wollten bestimmte Tassen haben und haben die dann uns selber gemacht,
ja,
quasi. Lukas, du findest mittlerweile auch gut, oder?
Was?
Tassen bemalen, also Keramik malen.
Ja, ich würde es jetzt vielleicht nicht ständig machen, aber ab und zu. Und wenn ich einen klaren Plan habe und eine klare Vorstellung. Aber wenn ich da hingehe und mich nicht vorher informiert habe, was ich machen möchte, dann sitze ich da und dann komme ich auch aus meinem Grübelschleifen nicht mal raus und bin dann einfach irgendwann so... Also wenn ich einen Plan habe,
dann
kein Problem.
Kein Problem. Gilt das auch für Haushalt? Für so handwerkliche Sachen?
Ja.
Könnte ich dir sagen, so mach mir dahin das und das und dann würdest du was machen?
Ja, wenn du mir genug Zeit gibst und die Mittel und so,
dann... Wie viel Zeit?
Kommt drauf an, was es ist, ne?
Ich jetzt sage, dahinter diese Schmuddelecke, wo schon ewig ein Regal hin soll, kannst du mir da nächste Woche ein Regal hinbauen?
Nächste Woche ein bisschen knapp.
Warum?
Ja, weil...
Abends einfach? Ja.
Ja, aber ich brauche ja die richtigen zugeschnittenen Teile und so. Da muss ich erstmal perfekt ausmessen. Dann muss ich zum Baumarkt fahren, zuschneiden lassen.
Also mache ich es doch wieder selbst.
Ja, aber dann ist es halt so wie unsere Bordüre über dem Fenster da.
Die ist perfekt.
Ja, aber man kann die Fenster nicht mehr komplett aufreißen, dass man hier einen perfekten Durchzug macht.
Hä? Danach. Das stimmt gar nicht.
Nee, kannst du mal ausprobieren. Aufmachen? Ja, machen wir gleich mal eine Pause hier im Podcast, dann kannst du erstmal beweisen.
Ja, okay, mach ich.
Okay.
So, haben wir jetzt schon mal den ersten handfesten Streit.
Dann machen wir jetzt hier einen Schnitt.
Nee, garantiert nicht. Ich lasse hier nämlich ganz auf meine handwerklichen Fähigkeiten kommen, du kleiner Lurch. Du hast nicht eine Sache in unserer Wohnung, hast du eigenständig gemacht.
Das stimmt nicht, ich habe einen Staubsauger sogar an die Wand gehängt.
Toll, hat sich nur eine Schraube reingedreht.
Nee, ich bin hier die Handwerkerin. Zwei Schrauben sogar.
Gib's zu.
Was?
Dass ich überhaupt die Handwerkerin bin.
Ja, genau.
Danke. Okay, kommen wir zu den News der Woche. Mit dir rede ich gar nicht mehr weiter, ich rede jetzt. Nämlich News der Woche.
NDW, News der Woche.
Frankreich hat ein Rauchverbot im Freien eingeführt. So.
Ja, und jetzt ist das französische Leben vorbei.
Was? Du meinst die
Das Savoir-Vivre. Die Cappuccino und die Kaffee. Die Cappuccino und eine Kippe und ein Croissant.
Mit einem Weinchen.
Und ein Weinchen. Das ist jetzt nicht
mehr. Nein, in Gaststätten darfst du noch.
Ja, in Gaststätten, aber wenn die zu nah am Spielplatz ist, ist es auch wieder verboten.
Ich finde das richtig gut, weil Rauchen macht Krebs. Und ja. Passivrauchen auch.
Ja.
Und ich finde es absolut weird, dass das überall erlaubt ist.
Ja,
das also stimmt. Stell dir mal vor, du dürftest mit so einem Asbest am Stab durch die Gegend laufen und alle wären so, ja.
Mach halt dein Ding. Nee, nicht mal nur Asbest am Stab, sondern auch Asbest für alle drumherum. Also,
ja, genau. Also so du.
So ein Verteiler.
Ja.
So ein Diffusor. Ja, das ergibt wenig Sinn, dass Rauchen überall erlaubt ist. Ich glaube, auf Spielplätzen in Deutschland ist es ja, glaube ich, auch verboten, soweit ich weiß. War jetzt nicht so oft auf Spielplätzen in letzter Zeit.
Würde Sinn ergeben.
Früher mehr.
Es ist ja auch also an vielen Plätzen verboten. Es ist ja auch, ich finde, auch ein bisschen schwierig, das so genau einzugrenzen. Also, so was ist die Umgebung von so und so? Was ist, also weißt du, wie weit geht das dann?
100 Meter.
Aber was ich richtig gut finde, ist Bushaltestellen. Weil das finde ich auch assig.
Das ist das Schlimmste.
Ich muss da ja stehen, wenn ich den Bus haben will.
Vor allem, es regnet.
Ja.
Alle stehen unterm Häuschen und irgendwer haut sich eine Kippe an. Das ist das Letzte, was es gibt, finde ich.
Ja.
Da wäre ich richtig sauer.
Finde ich auch kacke.
Dann stelle ich mich lieber in den Regen. Und dann werde ich noch saurer. Dann wünsche ich der Person alles Schlechte.
Ja, hat sie dann ja eh schon. Es gibt ja ultra viel Geld für Zigaretten aus.
Und Leute, die im Auto rauchen. Vor allem, wenn Kinder an Bord sind. Das ist ja jetzt auch in Deutschland seit letztem Jahr oder so verboten.
Achso, echt?
Ja.
Also ich finde, im Auto rauchen, als wenn man alleine drin sitzt, ist ja deren Pech.
Ja,
also,
genau. Aber mit Kindern.
Nur assig natürlich in so Carsharing-Sachen.
Ja gut, da passiert sowieso vieles, was man
nicht wissen will, ja.
Ja.
Aber ja, wenn Kinder mit dabei sind, sowieso, also ist natürlich Katastrophe.
Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt verändert. Also in Italien, fand ich, haben auch viele geraucht.
Die sind doch auch so rauchaffin, oder?
Ja, und die Franzosen ja auch. Deswegen überrascht mich das, dass es da jetzt noch keine großen Ausschreitungen gab gegen dieses Gesetz. Vielleicht, wenn es dann eingeführt wird. Ist es eingeführt oder nur angekündigt?
Nee, wird eingeführt ab 1. Juli, glaube ich.
Oh, das ist ja schon bald.
Oder also, glaube ich zumindest, dass das beschlossen wurde.
Ja, kann ja sein.
Keine Ahnung, weil es jetzt 100% schon durchgesetzt wurde.
Wir beobachten Frankreich im Juni in 4 Wochen nochmal. Juli in 4 Wochen gucken wir nochmal hin. Ob da noch alles steht.
Das ist ja dann sowieso. Was ist denn in Frankreich im Juli, mein Schatz?
Der Nationalfeiertag.
Und was noch?
Tour de France.
Tour de France.
Da schauen wir hin, ob die rauchen.
Da kommt dann endlich die große Fahrradfolge. Es wurde schon ungeduldig nachgefragt, wann denn endlich die große Fahrradfolge kommt. Die kommt Ende Juni. Das ist hier schon mal die Ansage.
Das ist fast schon ein bisschen knapp.
Ja, zweite Junihälfte. Okay. Da gibt es eine große Folge, wo Lukas euch komplett von vorne bis hinten erklärt, warum ist Radrennen geil, was ist Radsport eigentlich, warum ist das viel komplizierter als einfach nur, man fährt an einer Startlinie los und kommt irgendwann an der Ziellinie an, warum ist das ein Teamsport, was ist an der Tour de France so besonders toll. Da kommt eine ganz fette Radfahrfolge.
Richtig. Jetzt ist gestern ja auch erstmal der Giro d'Italia zu Ende gegangen. Die erste große Rundfahrt dieses Jahres, diesen Jahres. Simon Yates hat gewonnen. Das kam überraschend.
Ist er nicht auch relativ alt?
Ja, auf jeden Fall ist er nicht ganz so jung mehr. Der ist auch schon lange im Business dabei, sage ich mal.
Freut mich für ihn.
Ja, freut mich für ihn und für seinen Zwillingsbruder, der auch mitgefahren ist. Der war leider nicht ganz so gut wie er. Ja, auf der vorletzten Etappe hat er es erst klar gemacht.
Das und war, was kommt als nächstes? Dauphiné.
Dauphiné-Runterfahrt am Sonntag. Da gehen an den Start Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel. Das ist quasi, als würden, nehmen wir mal einen Fußballvergleich.
Messi, Ronaldo und...
Nee, Messi und Ronaldo sind beide schon zu alt. Wir nehmen lieber... Ja, früher Messi, Ronaldo gegen... Messi gegen Ronaldo gegen... weiß nicht.
David Odonkor.
Nee, das stimmt, das ist falsch. Nee, also die drei sind schon richtig, richtig gut. Und die drei sind wohl so die Top 3 Favoriten auch für die Tour de France. Und die treffen jetzt das erste Mal dieses Jahr aufeinander. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Und dann auch nochmal spannend zu sehen, ob sie in den 2 Wochen danach bis zur Tour nochmal ihre Form verbessern können. Erstmal Daumen drücken, dass keiner stürzt und dadurch die Tour de France
beeinträchtigt wird. Okay, das ist hier nicht die große Fahrradfolge.
Ach so, habe ich missverstanden.
Ja, hast du missverstanden.
Ja, na gut.
Das kommt noch. Und dann machst du ja auch parallel auf deinem Insta noch ein paar...
Ja, nicht zu viel versprechen.
Doch, wir machen das jetzt. Du kündigst das jetzt hier. Kündige mal an.
Ich werde eine Reel-Reihe produzieren, in der ich auch nochmal auf die einzelnen Wertungen und Aspekte und kritischen Punkte auch am Radsport eingehen werde. Und das werde ich auf meinem Insta-Kanal veröffentlichen. Und wenn ihr da Interesse habt, dann folgt da schon mal rein.
Und dann kommt natürlich auch noch während der Tour de France ein tägliches Update und eine Einschätzung der Lage.
Ja.
Das it's gonna be a thing. Ich sehe das. Dann muss ich mir das nämlich nicht mehr anhören.
Doch, mehrfach.
Nee.
Ich werde 6-mal das Voice-Over neu machen müssen und du wirst es jedes Mal anhören müssen.
Na, das ist okay.
Dann läuft es auf Dauerschleife im Hintergrund.
Das macht nichts. Okay.
Okay. Soweit.
News der Woche. Thema
der Woche. Das war die News der Woche.
Jetzt kommt Thema der Woche. TDW, Thema der Woche.
Thema der Woche ist?
Weltuntergangsschmerz.
Oder Angst.
Nee, Weltangst, wollte ich sagen.
Weltschmerz, Weltuntergangsangst, Doomsday Anxiety. Und
ist das auf Englisch?
Ich glaube ja. Also Doomsday auf jeden Fall und ja. Anxiety ist, glaube ich, das, was dazu gehört.
Also auf jeden Fall diese Angst oder das Gefühl, dass irgendwie alles schlechter ist, als es je war, dass wir von einer ganz großen Katastrophe stehen oder schon mittendrin sind, dass man ganz viel Angst haben muss, auch um sein eigenes Leben sozusagen und um seinen eigenen Lebensstandard und wie man damit umgeht, was man dagegen tun kann, ob das gerechtfertigt ist, das ist Thema der Folge.
Mhm.
Und fangen wir doch direkt mal an, oder?
Starten wir mal rein.
Ich starte mal rein mit einer kleinen Einführung. Also erstmal die Frage, so, wo kommt das her? Wieso fühlen wir uns so krass überfordert? Also zum einen wegen berechtigter aktueller Themen wie natürlich Klimawandel, Kriege, soziale Ungerechtigkeit, Rechtsruck und so weiter und so fort. Allerdings hat Deutschland grundsätzlich einen Hang zum Weltschmerz und zur Melancholie. Der Begriff ist besonders im 19. Jahrhundert erst so ein Ding geworden. Also es ist ein deutsches Wort und es wird ja auch auf Englisch benutzt.
Ja.
Also so wie Kindergarten.
Und abseilen.
Abseilen?
Ja.
Wird auf Englisch benutzt?
Ja, habe ich letztens gelernt.
Auch fürs Abseilen?
Nee, nicht für auf Klo gehen, aber abseilen.
Nein, ich weiß. Fürs
Abseilen, klettern, abseilen.
Wirklich?
Ja.
Abseil?
Abseiling.
Sehr lustig.
Ja, habe ich auf, ich weiß nicht, ob es auch in UK ist, aber auf jeden Fall in Australien. Habe ich auf einem TikTok gesehen.
Das ist witzig.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, Weltschmerz ist Teil von viel auch Poesie gewesen, so 1860 fing das so ein bisschen an, aber auch dann, es wurde ganz schnell so zu so einem Zeitgeist, zu so einem Trend, würde man dazu heute sagen, also so zu einem Gefühl von, ja, also es war auch sehr intellektuell natürlich, ist es ja heute immer noch, so dieses Gefühl von, ja, ich weiß Bescheid, was gerade abgeht und es ist gerade vieles schlimm und sich da so reinfallen zu lassen und das zu fast schon so zu romantisieren, so dieses Gefühl von Weltuntergang halt, weil das hat ja auch so einen sehr poetischen Charakter irgendwie. Deswegen gibt es ja auch so ultra viele Filme, Bücher und so weiter von diesem Gefühl von, alles endet und wer bin ich in diesem Ende und wer sind wir? Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Das wird ja auch oft als so eine Art Brennglas genutzt, um so zu schauen, so wie verhält man sich dann sozusagen? Und wer ist man? Und das war damals halt vor allem so eine melancholische Weltanschauung, die aber nicht unbedingt, also es war auch, also es kann man auch schon gleichsetzen mit so einem gesellschaftlichen Pessimismus. Der war aber nicht konträr zu Optimismus. Also es war nicht so, dass die Pessimisten sozusagen gesagt haben, okay, wir haben jetzt Problem XY, das können wir niemals lösen und es wird jetzt immer so bleiben und die Optimisten quasi genau das Gegenteil waren. So leicht kann man das nicht trennen, sondern das war einfach mehr so, wie gehe ich mit diesem Gefühl um sozusagen. Aber das hat natürlich Deutschland als pessimistische Gesellschaft geprägt. Wir neigen dazu, uns kollektiv schlecht zu fühlen.
Das ist irgendwie scheiße.
Ja, also
Warum? Was soll das?
Ich finde, man merkt das ja aber auch schon. Also auch die Art, wie wir mit Trauer umgehen und solche Sachen. Es ist ja immer viel auf eher in diese, so ist das halt. Und es hat natürlich auch mit der eigenen Geschichte zu tun. Also auch dieses German Schuld und so ist natürlich auch ein Thema, was uns prägt und so leicht, also ich würde Deutschland als ein absolut nicht leichtes Land, also Leichtigkeit ist hier nicht.
Das kann man nicht sagen.
Nicht,
das ist eher schwermütiges Land, würde ich sagen. So grundsätzlich.
Ja, genau. Und das kommt halt nicht von ungefähr. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir jetzt vielleicht insbesondere das Gefühl haben, dass das alles gerade so schlecht läuft. Obwohl wir ja zum Beispiel in Deutschland nicht unbedingt so direkt jetzt momentan davon betroffen sind. Zum Beispiel von Klimawandel. Ja, klar, sowas wie das Ahrtal, aber ansonsten geht es den meisten in Deutschland ja noch sehr, sehr gut mit dem Klimawandel. Und wenigsten haben jetzt Sorge, dass ihr Haus nächste Woche wegfliegt, wie jetzt in der Hälfte der USA oder so.
Das liegt aber auch daran, dass die Amerikaner nur aus Pappe ihre Häuser bauen. Und ich habe mal so ein Bild gesehen von so einem Vergleich von so einem Tornado, der irgendwie Stufe 4 in Deutschland und Stufe 4 auch in Amerika war. Ja. In Deutschland, da hat so ein bisschen das Dach abgedeckt. Mhm. Und in den Staaten war halt alles weg.
Ich habe neulich...
Aber man muss auch noch mal sagen, also die Bauern fürchten schon um ihre Existenz. Also ich habe jetzt letztens auch ein Video gesehen, wo jemand so eine Maispflanze aus dem Boden geholt hat und sie auf den Boden geworfen hat, wo die komplette Erde abgestaubt ist. Ja, also natürlich. Das Wasser fehlt auf jeden Fall auch in Deutschland. Also Deutschland leidet seit Jahren an extremer Trockenheit, die Hitze
in den Städten.
Die Hitze in den Städten wird immer größer, es gibt immer mehr Hitzetote, die Städte sind nicht darauf ausgelegt, auf so eine Hitze. Nicht
viel zu schwarze Asphalt, viel zu dunkle, viel zu enge Häuser.
Zu viele versiegelte Flächen und so weiter und so fort. Ja.
Ja, natürlich, also Klimawandel betrifft uns alle extrem, aber ich meine, in Relation zu anderen Ländern sind wir sehr dramatisch mit unserer eigenen Situation ja auch. Das richtet sich ja gar nicht mal um, oh mein Gott, wie geht's den Armen, weiß ich auch nicht, Indigenen, die direkt davon betroffen sind, sondern so wir sind jetzt so arm dran und das ist in Relation ja nicht so.
Ja.
Aber was, also hast du... So, dann kann man das mit so psychologischen Mechanismen erklären?
Ja, ich würde einmal nochmal kurz noch mal ein bisschen auf die Ursachen eingehen, weil es sind natürlich auch bestimmte Menschen noch eher davon betroffen. Also Leute, die sich auch viel mit Nachrichten und mit der Weltlage auch beschäftigen.
Mhm.
Also wenn man da viel, viel auch Nachrichten konsumiert und informiert bleiben möchte oder informiert ist oder sich zwangsläufig damit auseinandersetzt, weil man das halt so gelernt hat, dass man das irgendwie machen sollte. Und Leute, die besonders sensibel und empathisch sind, für die ist das Ganze natürlich noch mal schlimmer.
Ja, so gerade dieses Weltschmerzthema, ne? Aber die Weltuntergangsangst, finde ich, wird ja durchaus instrumentalisiert, insbesondere von populistischen Menschen.
Das ist richtig, ja.
Das als Tool zu nutzen, um zu sagen, okay, so, wir müssen jetzt was tun und deswegen wählt alle rechts oder irgendwie so.
Ja, und man muss natürlich auch noch mal sagen, dass der Zugang zu Nachrichten ja immer direkter jetzt geworden ist. Also das kann ich auch von mir erzählen. Jetzt nach der großen Offensive oder nach dem großen Angriff der Russen auf die Ukraine, die sind ja schon seit 2014 im Krieg nach der Annexion der Krim, aber der große Angriff jetzt vor ein paar Jahren, der wurde ja basically live gestreamt auf Twitter. Da gab es sofort Bilder, direkt, ungefiltert, ohne vorherige nachrichtliche Behandlung, dass man da geguckt wird, dass halt keine Verstümmelungen zu sehen sind oder andere Kriegsverbrechen.
Mhm.
Und das hat man jetzt direkt auf dem Smartphone immer bei sich, rund um die Uhr. Das war früher ja nicht so. Also da gab es ja auch Kriege, aber die waren viel, es war moderiert, das, was man zu sehen bekommen hat. Und das ist auch ein weiterer Einfluss, warum das heute noch mehr ein Thema ist und vielleicht noch mehr Menschen betrifft als früher, weil man der Zugang eben erleichtert wurde. Genau, du hattest mich ja gefragt, welche so psychologische Mechanismen hinter dieser Stimmung sozusagen stecken. Das eine ist zum Beispiel, dass das Hirn tatsächlich so negative Nachrichten stärker gewichtet als positive Nachrichten. Also schlechte Dinge bleiben verstärkt hängen, weil sie, weil die Emotionen, die dabei aktiviert sind, zum Beispiel einfach die haben einen größeren Einfluss auf unser Hirn und deswegen werden die eher gespeichert. Mhm. Und zusätzlich haben ja auch die Medien, das klingt jetzt ein bisschen grob gefasst, aber eine Medienlogik gibt es ja schon. Und Dinge, die halt irgendwie sich besser klicken oder mehr Aufmerksamkeit erregen, sind eben Krisen, Konflikte und extreme Nachrichten.
Ja.
Und deswegen gibt es ja auch diese zum Teil ein paar Insta-Seiten mittlerweile, die auch so auf positive Nachrichten spezialisiert sind und das eher posten, weil das einfach untergeht. Wenn man jetzt heute mal die Tagesschau oder die ZDF-Heute-App öffnet, da stehen wenig positive Nachrichten.
Mhm.
Also eigentlich so gut wie keine.
Ja, und das führt dann natürlich dazu, dass je mehr man von einer Sache liest, desto mehr nimmt man das ja auf.
Quasi. Ja.
Genau, dass du dann halt das auch glaubst. Ja, oder als Realität wahrnimmst.
Genau, ich muss halt aktiv suchen, was gibt's für positive Nachrichten heute. Und negative Nachrichten kriege ich sofort angezeigt. Da ist auch gleich der erste Tipp, macht Push-Nachrichten aus. Also das würde ich euch empfehlen. Wenn ihr die Tagesschau-App habt und da Push-Nachrichten anhabt, würde ich ausmachen, weil das sind meistens keine guten Nachrichten, die dann da als Eilmeldung kommen. Genau. Und trotzdem ist es wichtig, sich mit diesen Nachrichten auseinanderzusetzen, weil wenn man das nicht macht, dann und sich nicht Bescheid weiß, was abgeht und was gerade so die Lage ist, dann kriegt man so ein ganz diffuses Bedrohungsgefühl. Und das ist deutlich schlechter für einen. Also das ist dann so, also eine diffuse Angst, ist besser konkret zu wissen, was ist das Problem und wie kann es im Zweifel auch gelöst werden oder wie kann ich mich auch da im Zweifel für einsetzen. Im Gegensatz zu so einer großen Schwere, die einen halt dann bedrückt.
Ja.
Und ja, ansonsten gibt es ja noch diese, ja, früher war alles besser. Das ist aber eine kognitive Verzerrung, leider. Und das bezieht sich meistens auf so eine Zeit zwischen 15 und 25. Weil da hat man viele Sachen das allererste Mal erlebt. Und das sind dann meistens irgendwelche positiven Dinge gewesen und an die erinnert man sich. Und wenn ich jetzt, weil ich würde auch sagen, früher war alles besser und wenn man mal guckt, ja, früher gab es vielleicht keinen Krieg in Europa, aber dadurch waren andere Dinge deutlich schlechter. Aber ich habe mich damit ja auch weniger beschäftigt, weil ich war mit mir selber beschäftigt, war in der Pubertät und erste Freundin und so weiter. Das war irgendwie wichtig und so der Spaß am Leben, das war ja viel, viel präsenter als alles andere. Und daher kommt das. Das wusste ich auch gar nicht so genau, aber habe ich mal vorhin nochmal geguckt.
Aber das würde ja auch erklären, warum zum Beispiel auch unsere Eltern oder also so, oder gerade die Generation noch, also ich meine, wir sind ja jetzt schon sehr doll aufgewachsen mit diesem ständigen Nachrichtenkonsum, dieser Direktheit von schlechten Nachrichten. Anders als jetzt zum Beispiel unsere Elterngeneration, die ja viele Jahre auch gelebt haben in einem sehr viel langsameren Zeitalter. Und also ich weiß zum Beispiel, als 9/11 passiert ist oder so, da haben das ja meine Eltern so, also die waren noch mit die Ersten, die es erfahren haben, weil die es irgendwie, die waren im Urlaub und haben es irgendwie von der Sekretärin von meinem Vater, die hat halt angerufen so. Aber für die meisten war das ja was, das die vielleicht am Abend dann erfahren haben, als die Nachrichten geguckt haben oder vielleicht auch erst am nächsten Tag oder es war ja nicht sofort ultra präsent und da ist dann ja auch schnell das Gefühl. Ja,
es war jedenfalls nicht auf dem Handy präsent, sondern ja. es war in den Nachrichten. Und die, genau. Dann, die Nachrichten, die bei der Tagesschau zum Beispiel um 16 und um 17 und um 20 Uhr irgendwie kommen und nicht ständig.
Aber wenn du halt den ganzen Tag unterwegs bist oder was auch immer oder dich mit sowas nicht so viel beschäftigst, vielleicht nicht so oft den Fernseher einschaltest oder so, du warst halt nicht so direkt damit konfrontiert und eben schon gar nicht, was du eben meintest, so ungefiltert. Und das gibt natürlich einem auch dann das Gefühl, früher war es grundsätzlich besser, weil wir früher, oder auch die Awareness für solche Themen, also auch wie wichtig das ist, also zum Beispiel diese Empathie für Menschen außerhalb unseres eigenen Dunstkreises. Ich habe auch das Gefühl, das ist eine soziale Veränderung oder eine gesellschaftliche Veränderung. Also zum Beispiel sowas, dass wir jetzt über Rassismus reden oder über Kolonialismus oder über den Einfluss, den unser Verhalten auf Menschen in anderen Ländern hat oder so. Das ist zwar immer noch ein Bubble-Thema und das ist jetzt was, was auch nicht grundsätzlich generationenübergreifend funktioniert oder in unserer gesamten Generation funktioniert, aber ich habe schon das Gefühl, dass das grundsätzlich mehr Thema ist. Und wenn du dich nicht nur für dich selber interessierst, sondern auch noch für andere Leute, dann ist ja klar, dass es dir schlechter vorkommt. Weil für mich jetzt im Vergleich zu meiner Mutter oder zu wem auch immer in der Generation über uns, ist jetzt nicht deutlich schlechter geworden. Aber es fühlt sich schlechter an, weil mir halt die Menschen in wo auch immer leid tun.
Ja, bis es näher dran ist.
Genau.
Ja,
und
also da das ist auch die Globalisierung.
Ja.
Einfach der Teil davon.
Genau.
Mhm.
Ich habe mir gedacht, ich bin ja Friedens- und Konfliktforscherin. auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich ganz wenig tatsächlich bewaffnete Konflikte erforsche oder erforscht habe und grundsätzlich mich nicht so viel mit aktuellen Konflikten intensiv auseinandergesetzt habe, also was man jetzt erwarten könnte von meiner Studienrichtung sozusagen, weil ich mache ja eher so Gender Studies und solche Themen. Deswegen bin ich jetzt nicht so ultra tief in den Themen drin, aber nichtsdestotrotz habe ich ja schon auch ein bisschen was gelernt. und deswegen habe ich gedacht, wäre es vielleicht sinnvoll, darauf einzugehen, wie berechtigt ist diese Angst vorm Weltuntergang. Insbesondere jetzt auf so Themen wie bewaffnete Konflikte oder so. Weil ich habe das Gefühl, dass viele schon das Empfinden haben, dass es jetzt gerade schlimmer ist als je zuvor. Und dass es jetzt gerade auch so viele Tote gibt und so viele leidende Menschen wie nie zuvor. Und das ist ja absolut nicht der Fall.
Das ist halt, der Krieg ist halt deutlich näher an uns rangerückt. Ne? Also,
naja, eigentlich auch nicht.
Doch.
Der Zweite Weltkrieg war hier.
Ja, okay, aber
das ist nicht so lange her.
Das ist nicht so lange her, aber der ist trotzdem 45 Bosnien zu Ende gewesen.
Bosnien war in den 90ern.
Bosnien war in den 90ern. Das ist ähnlich weit weg gewesen.
Ja. Also dieses...
Stimmt. Das ist mein eigener Punkt widerlegt gerade, Mann.
es stimmt nicht. Und genau das meine ich. Es ist halt dieses Gefühl. Und da auch, wie schnell man halt auch vergisst, dass der Krieg halt hier war. Also wir können uns das ja gar nicht richtig vorstellen, dass literally mein Opa durch Altona gerannt ist, mit fremden Babys auf dem Arm, um die mit in den Bunker zu nehmen. Also das ist
nicht lange her.
Da, wo wir jetzt einen Kaffee trinken gehen.
Ja. Und der Jugoslawien-Krieg da ist auch 99 gewesen, ja. Ne? Also da war immer noch Krieg jedenfalls. Und das ist auch 25 Jahre
das erst. Das betrifft, ja. Wenn, also das könnte dein Vater sein, der da gerade noch überlebt hat, von der Altersstruktur her. Und deswegen, es gibt momentan wieder deutlich mehr bewaffnete Konflikte, das ist so, als jetzt vielleicht zum Beispiel vor 10, 15 Jahren. Es gibt vor allem viel mehr innerstaatliche Konflikte, also die konfliktreichste Region ist Subsahara-Afrika. Ich finde, das wird auch oft vergessen. Afrika grundsätzlich.
Subsahara-Afrika ist südlich der Sahara.
Ja. Grundsätzlich wird Afrika ja übelst oft vergessen in den Nachrichten. Also ich finde, so zum Beispiel über den Sudan liest man im Grunde gar nichts. Das hat auch ganz viel mit Medien. Medienlogik zu tun. Was klickt sich? Was wollen die Leute sehen? Ganz viel mit Rassismus. Menschen wollen Nachrichten über schwarze Menschen einfach, das interessiert die nicht so doll. Wenn halt weiße Kinder sterben, ist es halt einfach gefühlt schlimmer für ganz viele Leute.
Ich würde auch nochmal Religion da ins Spiel bringen.
Ne? Richtig. Also
die Kinder in der Ukraine sind weiß und christlich. Mhm. Ne? Das ist auch nochmal was anderes.
Und das macht einfach einen riesen Unterschied, wie oft wird was ausgestrahlt und wie wichtig kommt es uns dann vor. Denn zum Beispiel die Hungersnot im Sudan ist gigantisch und ich glaube, übertrifft die im Gazastreifen. Und wobei, ich glaube, das hat sich gerade geswitcht. Ich weiß es gerade nicht 100%, aber die sind sehr nah aneinander dran.
Mhm.
Und nicht, dass der Krieg im Gazastreifen nicht unglaublich schlimm ist, aber er ist nicht deutlich schlimmer als zum Beispiel im Sudan. Auch wenn man solche Dinge eigentlich nicht miteinander abwiegen kann, sozusagen, weil das alles schlimm ist. Aber trotzdem vom Gefühl her und von unserer Wahrnehmung her ist es
die Aufmerksamkeit falsch. Liegt ja deutlich mehr auf diesem Konflikt.
Und auch zum Beispiel die Anzahl von Toten. Also wenn wir jetzt das lesen und ja auch sehen, da wieder das Thema mit, wie präsent ist es visuell gesehen. Zum Beispiel Stand jetzt im Gazastreifen sind es so um die 50.000 Tote, von denen halt auch unglaublich viele Kinder sind, was natürlich auch richtig, richtig schlimm ist. Aber im Bosnienkrieg waren es fast 90.000 Tote.
Mhm.
Und das ist, wie gesagt, nicht lange her. Und ich finde, oft ist es aber das Gefühl, oh mein Gott, es sterben ja so viele Menschen gerade. Sind wir gerade wieder schon im Zweiten Weltkrieg? Und das ist ein unzulänglicher Vergleich. Wir sind absolut nicht im Zweiten Weltkrieg. Schon allein aufgrund der Zahlen und der betroffenen Menschen. Also, weißt du, wie viele Menschen im Zweiten Weltkrieg gestorben sind?
Millionen.
Ja, aber nicht eine oder zwei, sondern 20.
Das ist
sogar noch viel mehr. Das sind so andere Dimensionen. Deswegen finde ich das auch immer keine gute Idee, dass so, also Konflikte miteinander vergleichen, ergibt eh nie Sinn, weil die einfach so individuell sind. Und was aber halt Sinn ergibt, ist, sich anzugucken, welche Art von Konflikte gibt es, was macht sie so kompliziert und wieso reden wir so viel darüber, weil es zum Beispiel halt auch viel fragmentierter ist. Früher, also gerade im Zweiten Weltkrieg, war es relativ einfach so. Es gab Amerika, es gab Deutschland, es gab Frankreich. So, das waren halt große staatliche Akteure. Mittlerweile innerstaatlich sind es halt abgespaltene Gruppen. In Afrika sind es ultra viele dschihadistische Gruppen, die gegen die Staatsführung kämpfen. Es sind also zum Beispiel in Syrien,
Rebellengruppen auch.
Genau, oder Milizen oder so Proxy-Gruppen. Also,
was sind das?
Also so StellvertreterInnen, Gruppen, die halt, oder einfach auch zum Teil Söldner?
Ja.
Also bezahlte Menschen, die irgendwo für irgendwen kämpfen. Es ist einfach unglaublich kompliziert. Dazu kommt natürlich die ganze Technik, also sowas wie Cyberkriege, hybride Kriege und so weiter und so fort. Und was ich auch interessant finde, zum Beispiel, also Konflikt kann natürlich nicht nur in Toten gemessen werden. Das ist kein Indikator dafür, wie schlimm oder nicht schlimm irgendwas ist. Denn Konflikt führt ja zum Beispiel auch, also bewaffneter Konflikt, führt ja zum Beispiel auch dazu, dass Bildung ausgesetzt wird. Dass Menschen traumatisiert sind, dass Infrastruktur zerstört wird, dass der Zugang zu Wasser, Nahrung und so weiter und so fort schlechter wird, dass die Umwelt zerstört wird. Das ist ja auch ein massiver Klimawandelfaktor-Konflikt. Und also es ist unglaublich schlecht für die Umwelt, so Dinge zu zerbomben und überall seinen Müll zu hinterlassen und seine Abgase und was auch immer. Und das führt natürlich langfristig zu extremen Folgen. zum Beispiel Fluchtbewegung ist nicht nur eine Folge von aktiver, bewaffneter Gewalt, mhm. sondern davon, dass die Brunnen kaputt sind
ja.
oder die Infrastruktur zum Arbeiten fehlt. Und dann ist es, also deswegen finde ich halt auch immer dieses Thema, ja, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, what the heck? Also das sind Geflüchtete von Situationen, die nicht lebenswert sind, weil in vielen Fällen wir dafür gesorgt haben, dass deren Umwelt nicht mehr lebenswert ist.
Ja.
Und auch die Art, wie Macht ausgeübt wird. Also zum Beispiel gerade in Syrien geht es ganz viel über Wasser. Das ist eine extrem wasserarme Region. Und wenn du ein Upstream-State bist, das heißt, wenn du der Staat bist, der ganz oben am Wasser oder am Fluss sitzt und das Wasser fließt von dir nach Süden und du machst das Wasser dicht, dann haben die unter dir ein Problem.
Ja, das ist auch im Nil in Frankreich, Afrika, das ist das Problem, ja.
Ja. Und so, solche Tausenden von Sachen sind es halt, die die Konfliktlagen auf der Welt beeinflussen. Und das ist ja viel vielschichtiger als das, was uns die Bild-Zeitung verkauft, von wegen, keine Ahnung, Muslime machen so und so oder Islamisten machen so und so oder so billige Kriegstreiberei im Grunde
ja,
auch.
Ja.
Und deswegen, auch wenn man Tote nicht zählt, aber
man zählt sie schon, man sollte sie nicht vergleichen.
Genau, man sollte sie nicht vergleichen, aber wenn wir jetzt, wenn das quasi das ist, was, und ich glaube, das ist, was bei vielen Leuten irgendwie diese Angst auslöst, sterbe ich, so betrifft mich das. Homicide, also ich weiß nicht,
Mord.
Was ist. Mord, genau. Ist eine so massiv größere Ursache für Tote als Krieg und Terror, als, also nicht vielleicht je sein werden, aber als aktuell je sind.
Hm.
Also das sind so unglaublich unterschiedliche Zahlen und Größenordnungen. Und dazu gehört halt, ja, ganz klassischer Mord, so auf der Straße abgemessert werden, was halt vor allem in den Americas ein Riesending ist. Also ich glaube, das wissen wir auch alle, so Straßenbandenkriege, bla bla bla. Das klingt immer wie aus so einem Film, ist aber sehr, sehr, sehr harte Realität und führt zu unglaublich vielen Toten. Und davon sind zwar die meisten Männer, aber es sind halt auch fast alle Tätermänner.
Genau, also die meisten Männer sterben durch Männer.
Genau. Wohingegen zum Beispiel Frauen, also die sind halt nicht Teil des, die sind nicht der Aggressor, aber natürlich auch betroffen, aber noch viel mehr betroffener von Femiziden. Insbesondere,
die nichts mit Gangkriminalität zu tun haben.
Ja, aber naja, es sind halt kriminelle Strukturen, kriminell aufgeladene Umgebung. Männer, junge Männer, die früh mit Waffengewalt in Konflikt kommen, die gelernt haben, wenn ich ein Problem habe, löse ich das mit einem Messer. Und die lösen das dann auch zu Hause mit einem Messer. Ja. Und
aber ich meine, die sind nicht Teil des Gang-Konfliktes.
Nein, genau.
Aber trotzdem Betroffene.
Deswegen, ja. Wenn du dir auch Homicide-Rates an Frauen und Männern anguckst, die Vergleiche sozusagen, Männer werden halt zu größten Teilen auf der Straße durch Schusswaffen getötet, Frauen halt zu einem überwiegenden Teil in ihrem eigenen Zuhause mit Messern, durch Partner und Familie.
Mhm.
Deswegen halt auch dieses Thema, für Frauen ist es halt unglaublich gefährlich, zu Hause zu sein, noch viel gefährlicher als alles andere. Und weswegen Feminismus halt auch einfach so unglaublich wichtig ist. Das ist mehr als Gender-Sternchen. Das
rettet Menschenleben.
Und das alles sind so viele Schichten von diesem Thema und von dieser von Gefahr sozusagen, dass ich finde, also mir persönlich hilft das, eben nicht Angst zu haben, kommen jetzt die Russen oder so komische, diffuse Dinge. Weil das halt im Vergleich eigentlich keine berechtigte Angst ist oder zumindest keine Angst, die jetzt Priorität haben sollte.
Ja.
Die Welt ist halt gefährlich, genauso wie Autofahren gefährlich ist. Und die Wahrscheinlichkeit, beim Autounfall zu sterben, ist halt auch einfach so 1000 Jahren mal größer, als jetzt zum Beispiel bei einem Terroranschlag zu sterben. Und ich habe ja auch keine Angst, ins Auto zu steigen. Und das hat ja was damit zu tun, wie lese ich davon, wie weiß ich um die Gefahr, wie schätze ich sie selber ein. Und deswegen halte ich das halt für sehr sinnvoll, gerade wenn man jemand ist, der viel Angst vor solchen Themen hat, sich zumindest grob anzugucken, wie ist die Konfliktlage, was sind die einzelnen Konflikte, warum existieren sie auch, mit welcher Motivation existieren sie und was ist die wissenschaftliche, logische Einordnung davon. Weil es ist ja auch mehr als einfach nur, Männer haben Bock auf Waffengewalt. So, auch wenn es sich oft so an... Also, nein, basically ist es das, aber trotzdem hat der meist... Die meisten Krieger haben ja irgendeine Art von Ziel.
Ja.
Und das ist selten mit 20-Jährigen in Eppendorf.
Nee, das Ziel sind meistens einfach Macht und Ressourcen.
Ja. Ja, was meinst du, ist ein weiterer wichtiger Punkt in diesem ganzen Thema? Wie gehe ich mit Weltschmerz um?
Wichtig ist da auch einfach mal sich anzugucken, so Fakten anzugucken.
Mhm.
Wie ist es eigentlich wirklich? Es war früher alles besser? Und da ist die klare Antwort, nein, früher war nicht alles besser. Heutzutage ist das meiste besser. Die Lebenserwartung ist massiv gestiegen. Viele Krankheiten sind mittlerweile heilbar, die es früher nicht waren. Da gibt es zum Beispiel AIDS. Das kann man sehr gut mittlerweile mit Medikamenten sehr lange leben. Die extreme Armut ist auch drastisch gesunken. Das ist von 30% auf 10% gesunken. Der Zugang zu Bildung und Gesundheit hat sich deutlich verbessert. Da habe ich jetzt gerade keine genauen Zahlen, aber es gibt deutlich mehr Kinder, die in die Grundschule gehen als vor einigen Jahren. Und auch die Kindersterblichkeit ist total gesunken. Also früher war das, ich glaube in den 70ern sogar noch, war jedes zweite Kind, das nicht das fünfte Lebensjahr erreicht hat. Mittlerweile ist es auch, sind es deutlich mehr Kinder, die
Übrigens ist Impfen der größte singuläre Faktor für die Abnahme von Kindern, also die... Also hat man das verstanden, was ich am Ende der größte
Faktor... Abnahme von Kindersterblichkeit.
Ja, genau. Ja. Als Einzelpunkt sozusagen,
ja.
Den es jemals gab.
Ja, deswegen schickt eure Kinder bitte zum Impfen und lasst euch da nichts erzählen.
Ja.
Also es... Niemand kriegt Autismus von Impfen oder so. Also dein Kind kriegt Masern und das steckt andere Kinder an und im Zweifel stirbt eins davon.
Ja, so wie in den USA. Man sieht das ja krass, was das für Folgen hat jetzt mit der Impfskepsis, insbesondere bei Kindern.
Ja.
Ja.
Also bitte schickt eure Kinder zum Impfen.
Mhm.
Genau. Das hatte ich schon gesagt, ne? Mit dem medizinischen Fortschritt, Kommunikation wird verbessert. Auch die Forschung ist ja immer weiter. Es gibt ja immer neue Möglichkeiten, Dinge herauszufinden und Krankheiten zu bekämpfen und so weiter und so fort. Und was auch sich verbessert hat, ist ja die globale, also durch die Globalisierung auch ein positiver Faktor, die Zusammenarbeit hat sich ja verbessert. Also es gibt deutlich mehr Konferenzen, wo viele Länder zusammenkommen und sich absprechen. Und grundsätzlich ist es auch so, dass sich so eine Gesellschaft ja auch verändert. Und nicht jede Krise bedeutet gleich irgendwie, dass die Welt untergeht.
Ende, ja, genau. Ja. Das finde ich auch, das vergessen, glaube ich, auch viele, dass das ja total normal ist, dass Gesellschaften sich total neu aufstellen. Also so, wenn man jetzt so Roman Empire oder Kaiserzeit und solche Sachen, die dachten ja auch, es gibt für immer Kaiser. Gibt's offensichtlich nicht mehr. Ja. Also es ist halt auch Teil einfach von gesellschaftlich-menschlichem Leben, dass Dinge sich verändern und dann hoffentlich natürlich zum Guten, aber insbesondere in dem Moment, in dem es passiert, fühlt es sich wahrscheinlich für die meisten nicht so gut an. Also als das Ende der Kaiserzeit kam, waren die meisten wahrscheinlich auch nicht so, boah geil, ich freue mich voll auf Demokratie, weil ja, du weißt es halt nicht. Ja, genau.
Ich habe nochmal eine Einordnung zu den Zahlen. Die Kindersterblichkeit war um das Jahr 1900 so hoch. Also 1900 war jedes zweite Kind, was das fünfte Lebensjahr nicht erreicht hat. Heute sterben zwar immer noch 4% aller Kinder, aber das sind halt weil weniger als ein Zehntel davon. Ja. Und in den 70ern waren 30% der Menschen in ärmsten Ländern unterernährt, jetzt sind es noch 10%. Also da ging es nicht um die Armut, sondern um die Ernährungslage. Aber das ist ja auch ganz wichtig, um ein gesundes Leben zu führen. Das nur nochmal als Einordnung, eben weil ich die Zahlen nicht, glaube ich, ein bisschen durcheinander gebracht.
Ja. Also zu diesem Perspektivenwechsel, also diese Realität, dann haben wir jetzt ja quasi schon gesagt. Es ist halt, also das hatte ich so am Anfang schon gesagt, diese Gefahr vor so einem apokalyptischen Denken, also so diesem Gefühl, so alles ist jetzt schlecht. Und das führt natürlich auch zu so einer extremen Handlungsarmut bei sich selber oder bei so einem Gefühl von, also erstmal führt das dann zu so einem, auch von so einem Verantwortungswegschub, also so, ja, es ist halt alles so schlimm, was soll ich denn da jetzt noch gegen tun?
Und bei manchen Themen stimmt das aber leider.
Bei manchen Themen stimmt das, zum Beispiel Veganismus ist leider zwar eine gute Idee. Und
gegen Tierleid hilft das sehr gut, das ist eine sehr gute Idee. Aber der Umweltfaktor als Einzelperson ist leider, ich sage nochmal wirklich leider, sehr gering.
Ja.
Also, wenn ich mich perfekt verhalte, was Umweltbelange angehen würde, macht das leider immer noch extrem wenig aus.
Ja.
Und das heißt nicht, dass wir jetzt alle darauf scheißen sollten, was wir, wie wir die, wie wir die Umwelt behandeln. Aber uns muss bewusst sein, dass Konzerne und Wirtschaftsakteure, die haben den größten Impact. Und die handeln nicht freiwillig klimaorientiert, sondern die müssen, weil sie wirtschaftlich handeln und nicht ökologisch handeln, die müssen durch die Regierung gezwungen werden.
Ja.
So ist das leider. Und dementsprechend, wenn ihr wollt, dass der Klimawandel irgendwie aufgehalten wird oder dass die Umwelt weniger belastet wird, dann müsst ihr so wählen, damit Parteien, die dann an die Regierung kommen, diese Unternehmen zwingen, sich anders zu verhalten.
Ja, politische Wahl ist der viel größere Wirkhebel als eigene Konsumentscheidungen zum Beispiel.
Ja.
Weil man kann als Einzelkonsument im Grunde überhaupt nicht in einer kapitalistischen Welt so konsumieren, als dass man keine Konzerne unterstützt, die eben für also klimawandelschädlich agieren. Also selbst wenn ihr nicht auf Amazon bestellt und ganz viel vegan, bio, was auch immer kauft, natürlich ist das schon mal ein Zeichen an die Politik auch und schon mal so ein, also merkt man ja auch, dass zum Beispiel so bei
Fleischkonsum ist ja total runtergegangen.
Genau, dass sich dafür verändert. Aber ich würde schon sagen, dass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, weil es ja ganz viel Druck nimmt. Also es sind so zwei Seiten, ne? Mhm. Also zum einen, also nicht zu apokalyptisch denken, um nicht so komplette Verantwortung von sich wegzuschieben und nicht zu glauben, auch irgendwie immer nur sind alle anderen schuld. Aber zeitgleich halt auch wissen, okay, es ist wirklich nicht das Ende der Welt, wenn man halt Fast Fashion mal konsumiert oder wenn man mal irgendwie sonst irgendwas Schlechtes in Anführungszeichen tut, sondern es ist einfach auch nur Folge von dem System, in dem wir leben. Und man kann auch nicht von einem Individuum verlangen, dass es jetzt so auch persönlich so viel reingibt, während andere das so ausnutzen.
Ja.
Also du kannst nicht von einer Einzelperson verlangen, du musst 50 Euro für ein T-Shirt ausgeben, was fair produziert ist, aber zeitgleich dürfen, keine Ahnung, irgendwelche Großkonzerne halt Umweltsünden ohne Ende begehen. Und da sind wir dann alle so, ja, was sollen wir machen? So. Deswegen, also diese persönliche Schuldzuschiebung gegenseitig ist auch wirklich nicht so sinnvoll.
Nee, dieses Problem sind in dem Fall dann andere.
Ja, und genau, was ich auch finde, also was mir hilft, ist auch so halt dieser historische Kontext. Ne? Was hat sich in der Vergangenheit verändert? Wie sind die Menschen damals damit umgegangen? Wie fühlt sich Fortschritt an, wenn man drinsteckt?
Mhm.
Oder auch, wie fühlt sich Rückschritt an und wie kommt man dann da raus? Also der Zweite Weltkrieg hat sich ja auch nicht nach Fortschritt angefühlt. Wie bildet man da Resilienz aus? Wie kann man damit umgehen? Und ich würde sagen, das führt uns fast schon zu unserem letzten Punkt quasi. So konkretes, was hilft denn jetzt? Was kann ich denn machen? Außer das, was wir schon gesagt haben mit dem Nachrichtenkonsum, da ein bisschen drauf achten.
Genau, auch die Probleme zu verstehen, was wir jetzt eben schon versucht haben, das ging natürlich in der Kürze der Zeit nicht, alle Konflikte oder die einzelnen Konflikte zu erklären, aber es macht schon Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und grundsätzlich zu verstehen, worum geht's da, wer ist da der einzelne Akteur und was sind die Motive, anstatt das eben zu vermeiden und sich da eben dann diese große, wie hatten wir es vorhin beschrieben?
Apokalypse?
Ja, dieses große Ohnmachtsgefühl.
Ach so, ja.
Dieses Ohnmachtsgefühl zu haben,
ja.
Diese diffuse Angst. Genau,
ja.
So eine konkrete Situation sich anzuschauen und nicht eine diffuse Angst zu haben. Also auch so ein Realitätscheck im Zweifel. So. Ansonsten auch ganz wichtig, Selbstfürsorge.
Mhm.
Also seht zu, dass es euch gut geht. Tut Dinge, die euch gut tun. Zum Beispiel rausgehen. Was einem, oder auch wenn rausgehen einem nicht gut tut, dann kann man sich drin, bleibt drin und spielt Age of Empires oder was auch immer, worauf ihr Bock habt, was euch erfüllt. So.
Ja. Ich will noch was zu dem Rausgehen-Thema sagen. In die Natur gehen ist halt aber auch ein Riesenfaktor für Hoffnung und um das wertzuschätzen, was man denn eigentlich schützen will, weil ich finde, es stellt sich ja auch voll schnell so der Gedanke ein von, ist doch alles scheißegal.
Aber da ist auch doch, denke ich, die Gefahr, dann gehst du raus und dann merkst du, der Mais ist schon wieder vertrocknet. Das ist auch scheiße.
Ist auch scheiße, aber es gibt dann ja durchaus auch noch schöne Stücke der Natur. Und wenn es nur eine kleine Blume am Straßenrand ist, ist ja egal. Ja. Aber wenn dir das Hoffnung gibt und das Gefühl von, das ist ja Leben, das ist ja auch das, worum es geht, sozusagen, Und ich finde, das bringt einen auf ganz vielen Ebenen runter.
Ja, wir sind große Naturfans, wie man vielleicht merkt. ansonsten hilft es, darüber zu sprechen, mit Freunden, Verwandten. Kommt drauf an, mit welchen Verwandten. Und die haben vielleicht auch manchmal komische Ansichten, dann bringt das an nichts. Aber Austausch kann online sein, das kann auch im echten Leben sein sozusagen. Das hilft, seine eigenen Gefühle zu benennen, auszutauschen, ob es den anderen auch so geht, was die machen dagegen und so weiter und so fort. Und selber handeln. Also sich selber im Zweifel engagieren für das Thema, was man am meisten brennt. Das kann schon einem schon auch selber helfen zu spenden. Da muss man jetzt, das ist wirklich wenig Aufwand, sage ich mal, da muss man sich wenig zeitlich für
einsetzen.
Voll den Hänger gehabt. Ja, also man muss wenig Zeit investieren, aber man muss halt ein bisschen Geld investieren sozusagen. Und das kann einem schon helfen oder sich halt selber in irgendein Projekt engagieren.
Ja, das stimmt.
Und da ist dann auch die Frage, will man irgendwo hinspenden, was jetzt irgendwie nah bei uns ist? Keine Ahnung, hier bei uns an den Hamburger Naturschutzbund oder ist es was, was ich möchte an Gaza spenden oder was auch immer? Oder ich spende nach Gaza und engagiere mich hier vor Ort. So kann man das auch machen. Und was man auch lernen muss, oder ja, eigentlich die meisten wissen das, aber sich vielleicht nochmal so bewusst zu machen, es kann Gutes und Schlechtes gleichzeitig geben. Also die Welt ist eben zum Teil nicht so gut und zum Teil ist es aber auch eigentlich, sag ich mal, ganz in Ordnung oder auch gut. Ja, also dazu, positive Nachrichten.
Das stimmt. Und dazu gehört ja auch so Sprache schafft Realität, dieses Thema. Ne? Also das auch nicht so zu formulieren von alles, also insbesondere, wenn man halt darunter leidet, also ich muss auch sagen, ich sage auch oft so, boah, alles geht den Bach runter und sowas. Und das stimmt ja auch, dass zum Beispiel das Wissen um den Klimawandel schon in unserer Generation, insbesondere in der akademisierten Gruppe unserer Generation, also gut gebildete junge Menschen, habe ich schon sehr deutlich das Gefühl, dass diese Hustle-Culture, 40, 50, 60 Stunden Woche, Corporate Life und so weiter, komplett an Relevanz verloren hat. Zum einen, weil Löhne und Kosten für Wohnraum halt nicht übereinstimmen und man eh nicht mehr diese Ziele hat, wie vielleicht unsere Eltern oder unsere Großeltern, die gesagt haben, komm, wenn ich jetzt mich einmal hier reinknie in meinen Job, dann kann ich mir ein schönes Häuschen kaufen. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn ich in Hamburg in deinen Job reinkniest, da steckst du zwar bis zum Hals schon Scheiße, aber wir wohnen immer noch auf 50 Quadratmetern oder 25 Quadratmetern. Mhm. Also dieser Faktor von Belohnung fehlt ja komplett.
Ja.
Und zeitgleich auch, würde ich sagen, vielleicht jetzt nicht so eine große Gruppe an Menschen, aber gerade jetzt vielleicht so in unserer Bubble oder noch linker oder grüner, wie auch immer, wozu soll ich denn jetzt noch meine ganze Lebensenergie und Zeit in Großkonzern stecken, wenn ich gar nicht möchte, dass der größer wird, wenn ich gar nicht will, dass wir immer weiter wachsen, weil Wachstum hat halt, muss ein Ende haben. Reichtum muss ein Ende haben, weil es kann nicht alles ausgehöhlt werden aus der Erde, bis irgendwer maximal reich und maximal toll ist, sondern das muss umverteilt werden. Reichtum muss umverteilt werden, Ressourcen müssen umverteilt werden, Arbeit muss umverteilt werden. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass die Bereitschaft, sich aufzuopfern für jetzt einen Konzern, sagen wir Nestle oder so, nimmt ab. Und deswegen, ich weiß nicht mehr, womit ich eigentlich mit diesem Punkt hin wollte. Achso, ja, also ich sag das auch oft so, ja, die ganze Welt geht unter, weil das mein Verhalten beeinflusst, dass ich weiß um Dinge, die mir jetzt wichtiger geworden sind. Meine Priorisierung hat sich verschoben und deswegen manchmal formuliere ich das dann so mit, ich möchte nicht mehr Hustle-Culture machen und für Großkonzerne arbeiten, weil die Welt untergeht sozusagen, als Synonym für, weil ich andere Prioritäten habe, weil ich andere Probleme wahrnehme. Aber wenn man jemand ist, dem dieser Satz Angst macht und der wirklich glaubt, dass die Welt untergeht, dann sollte man das einfach nicht sagen. Also achtet da voll auf eure Sprache. Das macht ganz, ganz viel damit, wie ihr die Welt seht. Das ist ja auch das Prinzip vom Gendern.
Das stimmt. jetzt bin ich gerade auch selber nicht sicher, ob ich das schon gesagt habe mit dem bewussten Medienkonsum.
Ja, du ganz am Anfang hast du das gesagt. Du meinst auch noch... Oder
also, dass man auch guckt, wie es einem geht gerade und wann kann ich mir solche Nachrichten in Anführungszeichen antun. Mhm. Also, ist es morgens nach dem Aufstehen eine schlaue Idee und gleich mit negativen Nachrichten in den Tag zu starten? Oder ist es vielleicht besser, im Laufe des Tages das zu machen, dass ich das im Zweifel noch ausgleichen kann und am Tag noch was für mich Gutes tun kann. Und im gleichen Zug ist es vielleicht auch gar nicht so schlau, immer abends die Nachrichten zu konsumieren. Ich weiß, es gibt beim ZDF und in der ARD immer um 19 und um 20 Uhr die Nachrichten, aber ist das so schlau, kurz vorm Schlafengehen sich nochmal da die volle Dröhnung schlechte Laune abzuholen oder noch später Tagesthemen und Heute-Journal, die kommen um 22, 23 Uhr. Das ist so ein bisschen die Frage, wann man sich das sozusagen antut. Zum Ende hin ist mir noch ganz wichtig zu sagen, wenn euch Weltschmerz und Weltuntergangsangst, wenn euch das zu sehr über den Kopf wächst und ihr da nicht rauskommt aus diesen Grübelschleifen und das wirklich auf eure Stimmung drückt und das so, dass euch die Freude am Leben, sag ich mal, nimmt und ihr wirklich darunter leidet, dann ist es auch komplett legitim, sich dafür dann professionelle Hilfe zu holen. Sei es erstmal nur bei der Nummer gegen Kummer oder der Austausch mit Freunden, dass man sagt, hey, mir geht's wirklich schlecht, damit hast du einen Tipp. Oder, also das ist jetzt keine professionelle Hilfe, aber dann Therapie im nächsten Schritt. Da sich auch mal dahin zu wenden und sagen, ich komme da nicht raus alleine, ich brauche da Unterstützung. Meine Gedankenschleifen sind da so unauflösbar und das ist vollkommen legitim und sucht euch da die Hilfe. Ihr seid da, das haben wir auch in einer anderen Folge schon gesagt, es gibt im Zweifel entscheidet das der Therapeut, ob das problemwertig ist. Ja. Das ist nicht, also versucht das nicht selber irgendwie zu lange selber zu klären, wenn das nicht möglich ist.
Ja.
Und ich habe eine ganz süße, was heißt süß? Das ist eigentlich eine gute Intervention, die man machen kann. Und das ist der Sorgenbaum. Und den habe ich auf einer Internetseite gefunden. Da startet man unten am Stamm vom Baum.
Malt man sich das dann auf?
Ja, kann man machen.
Mhm.
Oder man nimmt diese Vorlage hier.
Mhm. Können wir verlinken.
Die können wir verlinken, genau. Man nimmt die Vorlage und geht das dann so durch. Also macht so einen Realitätscheck eigentlich. Das ist das im Grunde. Also man stellt sich die Frage, worüber machst du dir gerade die Sorgen? Das ist die erste Frage, das zu konkretisieren. Ne? Nicht diese diffuse Angst, sondern wir vom Diffusen zum Konkreten kommen. Was ist deine konkrete Sorge? Dann ist der nächste Schritt, kannst du was daran ändern? Und dann ist die Antwort ja oder nein. Wenn die Antwort ja ist, dann hast du es ja unter Kontrolle. Das heißt, du fragst dich, was kann ich machen? Und dann denkst du über deine Optionen nach, dann schreibst du die vielleicht auf oder denkst einfach drüber nach und dann nimmst du die beste und setzt sie dann um, versuchst es umzusetzen. Und dann hast du das Beste eigentlich schon gemacht, um dieser Sorge zu begegnen.
Mhm.
Das heißt, da kannst du dann diesen, hier steht es auf Englisch, take comfort in this and let it go. Also, nimm es wahr, verspüre dieses gute Gefühl und lass die Sorge gehen. Und wenn du nichts dagegen machen kannst, also nichts gegen die Sorge machen kannst, dann ist es eine hypothetische Sorge. Und dann ist wieder die Frage, was kann ich machen? Dann kannst du entweder dich entscheiden, be present, also sei jetzt hier im Hier und Jetzt und lass es links liegen sozusagen. Oder du machst eine Entspannungstechnik, wie zum Beispiel tiefes Atmen oder progressive Muskelrelaxation. Man erstellt sich so sorgenfreie Zonen oder Zeiten, in denen man sich damit gar nicht auseinandersetzt, sondern sich nur um sich kümmert oder irgendwas Schönes macht. Oder man schreibt es auf, macht so ein Sorgentagebuch, wobei ich das nicht so ganz gut finde, weil dann hast du viel Negatives irgendwie. Aber trotzdem kann das ja helfen, das aufzuschreiben und aus dem Kopf dadurch zu bekommen.
Ja, vielleicht danach verbrennen oder wegschmeißen.
Das, ja, stimmt, das ist auch eine gute Idee. Und dann gibt es noch weitere Themen, die könnt ihr euch dann ja auf diesem Schaubild angucken. Ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, das könnte helfen.
Ja, man muss dazu sagen, ganz viele psychologische Interventionen fühlen sich auf den ersten Blick ein bisschen albern an oder so ein bisschen, was soll das schon helfen, finde ich. Aber wenn man es dann erstmal gemacht hat, dann oft hilft es doch sehr. Ja. Also vertraut da der Wissenschaft, auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen so aussieht, so von wegen so, ja toll.
Der Sorgenbaum, was soll das für ein Quatsch
sein?
Ja,
genau.
Ja. Probier's mal aus beim nächsten Mal.
Ja, ich fand, das war eine gute Folge.
Ja.
War nicht so lang, komischerweise. Ich hätte gedacht, die wird richtig lang, aber wir haben Wissen runtergerattert.
Ja, wir haben sind auch nicht auf die Dinge so intensiv eingegangen, haben jetzt jeden einzelnen Konflikt aufgedröselt.
Das stimmt.
Das würde den Rahmen ja auch einfach sprengen.
Ja. Aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen beruhigter aus der Folge gehen, mit ein bisschen mehr Zukunftsvision und Zukunftsmut. Mhm. Und mit vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Lust, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und in denen nicht nur immer das Schlechte zu sehen, sondern einfach ein Status quo, ohne Bewertung.
Ja.
Also auch wenn es schlechte Dinge sind, das reine Aufnehmen davon kann ja als Wissen gelten sozusagen und nicht als direktes Betreffen von eurem eigenen Leben oder was auch immer. Und vielleicht hilft das ja. Und ansonsten wünsche ich euch eine richtig schöne Woche.
Ja.
Schönes Wochenende. Auch. Es ist ja immer dann Freitag, wenn die das hören.
Mhm. Wenn die Folge rauskommt, werde ich 28.
Ist das frei? Stimmt, Freitag. Freitag ist ein Geburtstag. Oh, da werde ich nochmal sagen, dass die Leute den Podcast bewerten sollen. Als Geburtstagsgeschenk.
Als Geburtstagsgeschenk, ja, aber nur positiv dann, natürlich. Ein Stern. Lukas ist scheiße.
Gibt eh keinen Grund, das negativ hier zu bewerten. Wir machen das mit ganz viel Liebe. Das muss man auch mal dann sehen.
Ja.
Vielleicht machen wir
und wenn man anderer Meinung ist, ist es ja auch in Ordnung. Da können wir auch gerne diskutieren, aber das ist was anderes.
Ja, vielleicht machen wir auch mal was falsch und sagen mal was Dummes. Oder so ist es halt.
Das ist, wir sind auch keine Experten.
Innen.
Ja, stimmt. Ja.
Hast du eine Verabschiedung?
Herzlich willkommen zum Bettgeflüster mit Vanessa und Lukas.
Auf so weirde Scheiße zu machen.
Da kriegt der Hund schon einen Würgereiz. Wir hoffen, ihr kriegt keinen Würgereiz. Wir haben gemerkt, dass wir das Ende des Podcasts nicht aufgenommen haben.
Da ist irgendwas schiefgegangen. Wir haben schon. Und dann war es schon oft hier so. Wir haben es schon aufgenommen, aber es war irgendwie weg.
Es war zu kurz. Naja, deswegen melden wir uns jetzt hier Donnerstag 23.10 Uhr aus dem Bett mit den Mikrofonen in der Hand. Und
um nochmal richtig Tschüss zu sagen. Also alle, die Podcasts bis zum Ende hören, das ist jetzt hier wie, wenn man im Kino sitzen bleibt und nochmal so ein extra kleines Filmchen sieht, die Behind the Scenes oder sowas. Das ist es jetzt hier für euch. Ihr seid die... Yo, Alba. Oh nein, sie hat rückwärts niesen. Oh nein,
die Arme. Und kleine Maus einen kleinen allergischen Anfall.
Oh nein. Ja, also das war jetzt euer Behind the Scenes. Haben wir noch ein Geheimnis, dass wir nur unseren Top-HörerInnen verraten?
Das ist kein Geheimnis, aber morgen habe ich Geburtstag und dann beginnt die wichtigste Woche des Jahres. Geburtstagswoche.
Oh nein, die habe ich schon wieder verdrängt. Das bedeutet, dass Lukas alles entscheiden darf.
Ich bin der Allesentscheider, der immer Beschwimmer.
Und alles ist so, wie er es möchte. Er hat das eingeführt und er führt das auch jedes Jahr durch. Und er hat jetzt mittlerweile auch schon andere Leute in unserem Umfeld damit angesteckt.
Ja, zu Recht. Und alle finden es gut.
Nur ich nicht, auch weil ich mag schon haben. Einen Tag Geburtstag nicht haben. Dann erst recht keine ganze Woche. Und dann finde ich das ganz schön unfair. Ich hätte gerne eine geburtstagsunabhängige Entscheidungswoche.
Na gut, kannst du haben.
Okay, das ist ein Deal. Schlag ein.
Geht nicht, halt das Mikrofon fest. Die Flosse, Genosse.
Na gut, aber das haben jetzt alle gehört. Das ist jetzt hiermit unterschrieben, mündlich. Okay.
Mhm.
In diesem Jahr noch, ohne Finger verkreuzen.
Ohne Finger verkreuzen.
Okay, dann sag jetzt mal deine Verabschiedung.
See you later, Alligator.
Tschüss.